Liebe Gemeinde, Jesus hat über ihn gesprochen, wie über einen alten Bekannten. Als der Herr in der Bergpredigt erklären wollte, dass Gottes Kinder keinen Grund zur Sorge haben, da hat er auf das Feld gezeigt oder auf eine Wiese und er hat gesagt, wenn Gott schon die Blumen so wunderbar schmückt und versorgt, dann doch euch erst recht. Und dann hat Jesus auf Salomo hingewiesen. Matthäus 6, Vers 28. Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Zu dem Zeitpunkt war Salomo schon rund 1000 Jahre gestorben. Und doch ist er den Leuten noch so vertraut, dass Jesus ganz selbstverständlich an seine Herrlichkeit erinnern kann. Also an den Glanz und den Glamour seiner Herrschaft. Saul, beziehungsweise Salomo war sicher der erfolgreichste König, den Israel je gehabt hatte. Unter seiner Ägide gab es die größte Ausbreitung des Reiches. In 1. Könige 5, Vers 1 lesen wir, so war Salomo Herr über alle Königreiche. Und dann wird das Einflussgebiet geschildert, auf das er einwirkte. Vom Euphratstrom bis zum Philisterland und bis an die Grenze Ägyptens. Die brachten ihm Geschenke und dienten ihm sein Leben lang. Also er herrschte über das Kernland sicherlich, aber er hatte Einfluss auf ein so weites Gebiet. International war Salomo ein gesuchter Ratgeber. Seine Regierung und Verwaltung funktionierten effizient. Seine Bauprojekte wurden zügig realisiert. Und zugleich hatte er eine hohe künstlerische und sprachliche Begabung. Seine literarischen Erzeugnisse wurden weiterhin bekannt. Wir finden sie bei uns in der Bibel ziemlich in der Mitte. Die Sprüche Salomos, der Prediger Salomos und das Hohelied Salomos. Alles von diesem König. Was für ein König. Und wie gesagt, noch Jesu Zeitgenossen, 1000 Jahre später, sahen Salomo wie einen guten Bekannten an. Und ich denke, vielen von uns geht das ähnlich. Die Menschen der Bibel sind uns auf eigentümliche Weise nahe. Wie kommt das? Nun, wir sind doch durch Jahrtausende von ihnen getrennt. Wir leben in einer völlig anderen geschichtlichen und kulturellen Situation. Wir haben zumeist ganz andere Berufe. Wir haben andere familiäre Bedingungen, unter denen wir leben. Und dennoch denken wir an manche Männer der Bibel wie an vertraute alte Bekannte. Woran liegt das? Für einige liegt es sicherlich daran, dass sie von Kind an mit der Bibel und den biblischen Figuren und Geschichten bekannt sind. Die haben schon die Großmütter und die Eltern vorgelesen und erzählt. Aber auch Menschen, die erst später an die Bibel rangekommen sind, haben einen ganz eigentümlichen Zugang zu diesen Bibelpersonen. Wir bekommen immer Gottes Porträt. Gott gibt uns in der Bibel eine Innenansicht in die Herzen dieser Leute. Selbst wenn wir erst später Zugang zur Bibel gekriegt haben, kommen sie uns dadurch sehr schnell nahe. Ein Blick ins Herz. Und Gott hat uns das alles schreiben lassen mit der Absicht, uns dadurch anzusprechen. Darum sind sie uns so nahe. Und dadurch schrumpft auch der historische Abstand und der gesellschaftliche Abstand und der kulturelle Abstand, das schrumpft zusammen. Und ich denke, wir kennen einen König David oder einen König Salomo oder einen König Saul viel besser als einen König Juan Carlos oder eine Königin Elisabeth oder unsere deutschen Ersatzkönige, die Präsidenten. Wir kennen Salomo besser und David und darum lesen wir ihre Berichte nicht nur zur persönlichen Unterhaltung, das wäre ja zu wenig, oder nur aus historischem Interesse, sondern wir lesen sie, um dadurch für unseren persönlichen Glauben weiterzukommen, weil Gott dadurch zu uns reden will, weil Gott uns dadurch näher zu sich ziehen will. Darum lesen und studieren wir diese Person. Letzten Sonntag haben wir nun gesehen, wie in Israel das Königtum eingeführt wurde. Das war keine idealtypische Situation. Da hat es kräftig gemenschelt. Sie können das, wenn Sie wollen, nochmal nachhören über beg-hannover.de. Da hatten wir gesehen, Mitte des 11. Jahrhunderts vor Christus hatte sich eine ganz eigentümliche Stimmung im Lande aufgebaut. Wir wollen jetzt einen eigenen König wie die Heidenvölker um uns herum. Bis dahin war Israel ja eine Theokratie gewesen. Gott war ihr König gewesen. Und Richter wie Samuel etwa sein verlängerter Arm. Aber irgendwann hatte das Volk sich blenden lassen von diesem äußeren Machtgehabe der Heiden drumherum. Sie wollten nicht länger anders sein, sondern sie wollten endlich wie die anderen sein. Irgendwann will man nicht mehr länger anders sein, sondern endlich mal wie die anderen sein. Sonderexistenz als Gottes Volk, auf Dauer ist das zu anstrengend. Und Gott hatte sie gewarnt. Er hat gesagt, ihr werdet euch noch wundern, welche Belastungen mit dem Königtum auf euch zukommen. Ihr werdet euch noch wundern. Aber sie hatten sich schon festgelegt. Und dann hat Gott ihnen ihren Willen gegeben. Und wir hatten das gelesen im 2. Samuelbuch, Kapitel 8. 2. Samuelbuch, Kapitel 8. Wo es dann heißt, Entschuldigung, das war 1. Samuel 8. Wo es dann heißt, in Vers 7, 1. Samuel 8, Vers 7, der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Und wir hatten gesehen, manchmal läuft das so, wenn wir absolut nicht hören wollen, dann gibt Gott uns unseren Willen. Und er macht das einerseits sicher aus pädagogischen Gründen, damit wir erkennen, wohin wir kommen, wenn wir unserem Eigenwillen folgen. Und selbst hier konnten wir noch Gottes Erbarmen sehen. Gott will sein Volk auch auf diesem selbstgewählten Weg nicht allein lassen. Er geht mit. Das ist kaum begreifbar. Gott ist diesen Weg über die Könige trotzdem mitgegangen. Und er hat mit diesen teilweise störrischen Menschen, die dann Könige wurden, mit denen hat er gearbeitet. Zu denen hat er eine persönliche Verbindung hergestellt, wie zu uns. Und auch darum ist Israels Geschichte in der Königszeit alles andere als märchenhaft oder romantisch. Weil es diese Leute waren, mit denen Gott gearbeitet hat. Und darum haben diese Geschichten und Biografien auch nicht immer ein Happy End. Sie gehen nicht auf wie mathematische Gleichungen. Es bleibt oft ein Rest, der sich nicht verrechnen lässt. Es bleiben Fragen übrig. Es gibt Brüche. Und manches werden wir nie verstehen. Aber es gibt doch auch echte Antworten. Echte Antworten für unser Leben. Und möge Gott uns das heute Morgen schenken. Das ist mein Gebet, wenn wir über Salomo reden, dass wir echte Antworten für unser Leben finden. Und dafür ist es auch wichtig, dass wir doch einige historische Informationen immer wieder einholen müssen. Das ist einfach auch ein bisschen Geschichtsarbeit, die wir betreiben müssen. Einfach, damit wir die Situation vor Augen bekommen, damit wir verstehen, was da geschehen ist. Letzten Sonntag hatten wir mit König Saul begonnen. Und wenn Sie den grob einordnen wollen, so um 1050 bis 1010 vor Christus etwa hat er regiert, rund 40 Jahre. Wir hatten miterlebt, wie er verheißungsvoll in das neue Amt gestartet war, im Vertrauen auf Gott, mit besten Plänen, mit edlen Absichten. Saul beginnt gut, der erste König, aber dann trifft er dramatisch falsche Entscheidungen. Dann entfernt er sich schrittweise immer mehr von Gott und endet schließlich im Selbstmord. Verheißungsvoller Anfang, verhängnisvolle Entscheidungen, verzweifelter Abgang. So hatten wir seine Karriere beschrieben. Und wir hatten auch gesehen, in seinen letzten Amtsjahren als König, da war Saul das, was wir bei heutigen Amtsträgern eine lahme Ente nennen, a lame duck. Das heißt, er hat noch das Amt, aber er wird schon nicht mehr ganz ernst genommen, weil klar ist, er wird es nicht lange mehr ausüben. Der Nachfolger ist schon in Sicht. Es sind seine letzten Handlungen im Amt, die er dort vollzieht. Und dieser Nachfolger war dann David. Der regierte etwa die nächsten 40 Jahre, von 1010 bis 970 rund vor Christus. Und Davids Regierungszeit ist so herausragend, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ausführlicher darüber reden müssen. David, das ist quasi Stoff für eine eigene Predigtreihe. Deswegen überspringen wir den jetzt, kommen aber irgendwann nochmal zu ihm zurück. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wir gehen weiter zu seinem Nachfolger heute. Salomo, sein Sohn Salomo. Um den wird es heute und an den beiden Sonntagen nach Ostern gehen. Salomo kommt etwa 971 vor Christus an die Macht. Und wir haben Ihnen hier auf dem Gottesdienstzettel noch einige andere Quellen aufgeschrieben, in denen Sie etwas über Salomo nachlesen können. 1. Könige 1 bis 11 und 2. Chronik 1 bis 9. Da finden Sie für Ihr eigenes Bibelstudium die entscheidenden Informationen über Salomo zusammengefasst. Wir haben es hier extra nochmal notiert, damit das zu Hause jeder für sich dann auch weiterverfolgen kann. Als sein Vater David stirbt, ist Salomo noch ein ziemlich junger Kerl, so um die 20. Er ist der zweite Sohn, den David mit Batseba hatte. Und die Stabübergabe von David an Salomo funktioniert nicht reibungslos. Zwar hatte David rechtzeitig öffentlich gemacht, welcher seiner Söhne sein Nachfolger werden sollte. Er hat es öffentlich gesagt. Das können Sie nachlesen in 1. Chronik, Kapitel 28, Vers 5. Da hatte David das deutlich gesagt. Da hat er die Obersten Jerusalems um sich versammelt. Und dann hat er in 1. Chronik 28, Vers 5 gesagt, von allen meinen Söhnen hat Gott meinen Sohn Salomo erwählt, dass er sitzen soll auf dem Thron des Königtums des Herrn über Israel. Das war also geklärt gewesen. Der Vater hatte alles gut vorbereitet. Aber als der alte König dann auf dem Sterbebett liegt, da macht Salomos älterer Bruder Adonia eine Verschwörung und versucht, die Macht an sich zu reißen. Aber die meisten Männer der alten Garde von David, die halten zu David und eben darum auch zu Salomo. Der Putsch misslingt. Und der sterbende König selbst sorgt mit letzter Kraft dafür, dass Salomo mit einem öffentlichen Ritual in sein Amt eingesetzt wird. Das können Sie in 1. Könige 1 nachlesen. Man lässt ihn dann öffentlich einreiten und salbt ihn nochmal öffentlich. Aber wichtiger noch ist, dass David sich bei Zeiten bemüht hat, seinem Sohn deutlich zu machen, Salomo, du wirst nur im Segen regieren können, wenn du dich konsequent an Gott hältst. Das hat er ihm extra nochmal gesagt. Und ich denke, das ist das Wichtigste, was wir unseren Kindern mit auf den Weg geben können. Ihr werdet nur im Segen leben können, wenn ihr euch konsequent an Gottes Wort und Gottes Willen haltet. 1. Könige 2, ab Vers 1, da sagt es David so: Als nun die Zeit herbeikam, dass David sterben sollte, gebot er seinem Sohn Salomo und sprach, ich gehe hin den Weg aller Welt, so sei getrost und sei ein Mann und diene dem Herrn, deinem Gott, dass du wandelst in seinen Wegen und hältst seine Satzungen, Gebote, Rechte und Ordnungen, wie geschrieben steht im Gesetz des Mose, damit dir alles gelinge, was du tust und wohin du dich wendest. Das ist das Vermächtnis. Bleib Gottes Wort treu. Und dann sehen wir, wie der frisch gekürte König seine ersten Schritte im neuen Amt macht. Und das führt uns nun zu einer ersten Entdeckung, die für uns persönlich wichtig ist. Und wenn Sie mitschreiben wollen, können Sie das als erste Entdeckung festhalten. Erstens, Gott gebraucht unfertige Leute. Gott gebraucht unfertige Leute. Und gebraucht ist hier wirklich im grammatikalisch richtigen Sinne gemeint. Gott benutzt unfertige Leute. Gott setzt unfertige Leute ein. Gott arbeitet mit unfertigen Leuten. Der Begriff gebrauchen wird ja heute manchmal fälschlicherweise mit benötigen gleichgesetzt. Also nach dem Motto, weil ich es alleine nicht schaffe, gebrauche ich deine Hilfe. Das ist aber falsches Deutsch. Gebrauchen heißt einsetzen, benutzen, arbeiten mit. Und Gott gebraucht unfertige Leute. Und unfertig war Salomo in mehrfacher Hinsicht. Er war einmal unfertig im Sinne von unerfahren. Schauen Sie, bei Amtsantritt ist der Kerl Mann gerade 20 Jahre alt. Und das ist ihm auch bewusst. Und jetzt kommen wir zu dem Text, der Ihnen vorliegt, 1. Könige 3. In Vers 7, da sagt Salomo das auch. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters Davids Statt. Vers 7. Ich aber bin noch jung und weiß weder aus noch ein. Also ich bin im Grunde überfordert mit dieser Aufgabe. Gott gebraucht unfertige Leute, unerfahren. Er hatte weder verwaltungstechnisch noch militärstrategisch Erfahrung gesammelt. Bei seinem Vater David war das ja ganz anders gewesen. Als der König wurde, hatte er schon eine Karriere als Heerführer hinter sich. Da war er schon jahrelang Hirte gewesen und hatte Erfahrungen gesammelt. Aber Salomo kommt als reicher Erbe in einem wohlbehüteten Königshaus auf den Weg. Immerhin hat er einige Intrigen damit erlebt, aber die Frage ist, wie sehr hat ihn das vorbereitet? Und dennoch hatte Gott ihn in diesen Dienst berufen. Obwohl er unfertig war, im Sinne von unerfahren, aber unfertig auch im Hinblick auf seinen moralischen Charakter. Im Sinne von unvollkommen. Schauen Sie, schon in seinen ersten Amtshandlungen ist Salomo kein Mann mit einer weißen Weste. Das sehen wir sehr deutlich. Die Verschwörung seines Bruders hatte ihm früh gezeigt, du musst überall mit Gegnern rechnen. Du musst dich von allen Seiten auf Heckenschützen einstellen. Und das hatte er sehr stark beherzigt. Dabei war ihm bestimmt die alte Geschichte mit Absalom wieder hochgekommen, der David verfolgt hatte. Das wusste er auch. Und es ist irgendwie nachvollziehbar, dass Salomo sehr dünnhäutig reagiert und auch brutal. Und sicherlich auch beeinflusst von den Ratgebern aus dem Umfeld seines Vaters. Ja, Adonia, den Verschwörer, ließ er ermorden. Das ist die erste Amtshandlung, die nach seiner Thronbesteigung berichtet wird. 1. Könige 2 ab Vers 13. Den Feldhauptmann Joab, der Adonia unterstützt hat, ließ er in der Stiftshütte töten. Kapitel 2, 28 folgende. Schließlich wurde Shimi in diesen ersten Tagen auch noch hingerichtet. Das ist der Spötter, der vor vielen Jahren David verflucht hatte, als dessen Sohn Absalom nach der Krone griff. Eine wahre Vergeltungsorgie begleitet seine ersten Amtshandlungen. Und offensichtlich hat er dann schon bald geheiratet. Ausgerechnet eine heidnische Frau, die Tochter des damaligen Königs von Ägypten, des Pharao. Das lesen wir am Anfang von Kapitel 3. Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und nahm eine Tochter des Pharao zur Frau und brachte sie in die Stadt Davids, also nach Jerusalem, bis er sein Haus und das Herrenhaus und die Mauer von Jerusalem gebaut hatte. Das war damals so diplomatischer Brauch, um die bilateralen Beziehungen zu festigen. Man heiratete eben zwischen den Dynastien. Aber war es in Gottes Sinne? Nun, was hatte Gott gesagt? In 5. Mose 7, Vers 3, da hatte Gott gesagt, wenn du in das Land kommst, das ich dir geben werde, sollst du dich nicht mit ihnen, nämlich mit den Kanaanäern, die dort leben, verschwägern. Eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne, denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Es ist immer gefährlich, wenn Christen sich in dieser engen Weise mit Nichtchristen zusammentun. Nun war das hier wörtlich nur für kanaanäische Frauen verboten. Also sie durften sich nicht mit den Kanaanäerinnen zusammentun und mit den Kanaanäern. Und man könnte sagen, nun gut, Ägypten ist nicht Kanaan. Aber das ist gegen den Geist dieses Gebotes Gottes. Dagegen war die Heirat mit einer Ägypterin in jedem Fall. Und die Frage ist schon, ob sie sich von ihren Götzen losgesagt hatte, als sie da einzog. Und wissen Sie, hier beginnt ein Weg, der Salomo in späteren Jahren zum Verhängnis wird. Daran wird er am Ende scheitern. Also seine Haltung ist von Anfang an nicht ungebrochen. Nicht ungebrochen. Und dennoch stellt Gottes Wort diesem jungen Regenten auch noch ein anderes Zeugnis aus. Sehen Sie im Vers 3. Da heißt es, Salomo aber hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David. Das ist die andere Seite. Das ist auch Salomo. Er hatte den Herrn lieb. Er wandelte auf den frommen Wegen seines Vaters David. Also das heißt, Salomo nimmt es ernst mit dem Glauben an den lebendigen Gott. Er nimmt es wirklich ernst. Er weiß, dass Gott zu fürchten ist. Er weiß, dass er Gott braucht. Aber dann wieder die Einschränkung. Schauen Sie, dieses Wörtchen nur in Vers 3. Salomo aber hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David. Und dann unterstreichen Sie das nur, dass er auf den Höhen opferte und räucherte. Das ist die Einschränkung. Menge übersetzt es so. Salomo hatte zwar den Herrn lieb,
so dass er nach den Weisungen seines Vaters David wandelte, doch opferte und räucherte auch er noch auf den Höhen.
Warum war das so schlimm?
Warum war das so schlimm? Nun, auf den Bergen, da hatten die heidnischen Kanaanäer ihren Götzendienst gemacht. Auf den Bergen, da meinten sie, nach ihrem Aberglauben ihren Göttern besonders nahe zu sein. Deshalb auf den Bergen, auf den Höhen. Und wenn nun die Israeliten auch dort Gottesdienste feierten, bestand die Gefahr der Vermischung. Dass sie sich mit den Heiden irgendwie zusammentaten. Dass sie Elemente von deren Gottesdienst übernahmen. Es war eine Gefahr. So wie heute ja manchmal Schulanfänger-Gottesdienste gefeiert werden mit einem muslimischen Imam. Und dann ist noch irgendein christlicher Pastor dabei vielleicht. Und es entsteht der Eindruck, als würden alle zum selben Gott beten. Obwohl der Allah des Koran ein Gegengott zum Vater Jesu Christi ist. Obwohl der Koran Jesus in seiner Herrlichkeit und Hoheit und Heiligkeit und Ehre als Gottes Sohn leugnet und bekämpft. Und trotzdem wird diese Vermischung gefördert. Das wollte Gott verhindern. Und deshalb hatte Gott dem Höhenkult seit Mose einen eindeutigen Riegel vorgeschoben. Sie können das nachlesen in 5. Mose 7 oder auch 5. Mose 12, Vers 2 und 3. Da wird das ganz deutlich gesagt. 5. Mose 12, Vers 2 und 3. Da heißt es, zerstört alle heiligen Stätten, wo die Heiden, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben. Es sei auf hohen Bergen, auf Hügeln oder unter grünen Bäumen. Und reißt ihre Altäre um und zerbrecht ihre Steinmale und verbrennt mit Feuer ihre heiligen Pfähle, zerschlagt die Bilder ihrer Götzen und vertilgt deren Namen von jener Stätte. Sie sollten sich nicht vermischen. Sie sollten deshalb mit dem Höhenkult aufhören. Und Salomo hat dieses Problem ganz offensichtlich unterschätzt. Er wird gesagt haben, naja, so ganz so engstirnig muss die Abgrenzung ja auch nicht sein. Und so hat er die Tür zum Synkretismus, zur Religionsvermischung aufgestoßen. Wahrscheinlich ohne sich ganz dessen bewusst zu sein, was er hier tat. Und deshalb sehen Sie diese Einschränkung. Vers 3, ja, Salomo hatte den Herrn lieb. Und ja, er wandelte nach den Satzungen seines Vaters David. Nur, dass er auf den Höhen opferte und räucherte. Und das war keine Kleinigkeit. Allerdings, was dann in den Vers 4 berichtet wird, das fällt offensichtlich nicht unter Götzendienst. Da geht es um ein großes offizielles Opfer, Vers 4, und der König ging hin nach Gibeon, um dort zu opfern, denn das war die bedeutendste Höhe. Und Salomo opferte dort 1000 Brandopfer auf dem Altar. Das war eine andere Sache, ein großes offizielles Opfer. Wir wollen unseren Weg mit Gott gehen, hier ist das. Wir wollen ihm dienen, wir brauchen ihn, wir gehören ihm. Und deswegen dieses große offizielle Opfer des ganzen Volkes. Und in Gibeon war das in Ordnung. Sie wissen, damals stand noch kein Tempel. Den sollte ja Salomo erst bauen. Und deshalb gab es zu jener Zeit eine einzige Stelle, an der geopfert werden durfte. Und das war dort in Gibeon. Und Gibeon war okay. Das war ein Ort circa 10 Kilometer nördlich von Jerusalem. Dort befand sich zu der Zeit die Stiftshütte, die Israel ja bei der Wüstenwanderung begleitet hatte. Gibeon hatte auch eine fromme israelitische Tradition. Das war mal unter Josua ausgesondert worden für die Leviten. Hier hatten zu Davids Zeiten Zadok und seine Brüder als Priester gewirkt. Das war also gewissermaßen ein gereinigter Bereich. Und hier stand auch der kupferne Altar, den Mose für die Stiftshütte hatte anfertigen lassen. Und dort lässt Salomo die Opfer bringen. Und das ist in Ordnung. Durch die zuständigen Priester geschieht das. Also hier in Vers 4 sehen wir wieder, dass Salomo eigentlich auf einem guten Weg ist. Er will gleich zu Beginn seiner Regierungszeit ein Zeichen setzen und sagen, wir brauchen Gott, wir gehören Gott. Tja, er will dem Herrn dienen. Er hat das gute geistliche Erbe seines Vaters nicht vergessen. Aber zugleich sind da diese dunklen Flecken auf seiner Weste. Die brutale Beseitigung seiner Gegner, die frühe Hochzeit mit der ägyptischen Königstochter, Das war übrigens nicht seine erste Ehe mit einer Heidin. Davor hatte er schon die Mutter des Rehabiam geheiratet, eine Ammoniterin. Und er hat die heidnischen Opferhöhen nicht beseitigt. Eine sehr gemischte Bilanz. Und dennoch fängt Gott mit ihm an. Dennoch will der Herr ihn gebrauchen. Nicht so als eine politische Schachfigur, die er eben in so seine politische Vorsehung einbaut, sondern der Herr ruft Salomo persönlich. Der Herr beruft Salomo zu einem echten geistlichen Dienst. Gott will Salomo in ein persönliches Vertrauensverhältnis hineinholen, wie seinen Vater David. Und das unterstreicht Gott, sehen Sie genau hin, dann noch durch eine persönliche Begegnung. Das ist so bewegend, Vers 5. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts. Damals hat Gott auf diese Weise noch gesprochen, als sein Wort noch nicht abgeschlossen war. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und jetzt kommen wir an die entscheidende Stelle dieses Textes. Also, ich will nur noch mal sagen, das ist das Erste, was wir hier für uns festhalten wollen. Gott gebraucht unfertige Leute. Das kann uns eine ganz große Ermutigung sein. Und das ist bis heute Gottes Prinzip. Wenn er uns in seinen Dienst beruft, dann sind wir ja auch immer so ein Bündel aus besseren und schlechteren Teilen, aus brauchbareren und weniger brauchbaren Teilen, jeder von uns. Aber Gott gebraucht unfertige Leute. Und ich spreche hier von Christen. Schauen Sie, wenn Gott auf unsere Vollkommenheit warten würde, dann könnte er uns nie einsetzen. Dann müsste er warten, bis wir im Himmel sind. Dann könnte er was mit uns machen, aber nicht vorher. Aber Gott gebraucht uns vorher. Gott gebraucht unfertige Leute. Die Reformatoren haben immer wieder gesagt, wir Christen, wir sind noch simul justus et peccator. Wir sind zugleich zwar gerecht gesprochen, aber wir sind immer noch Sünder. Wir brauchen immer noch Tag für Tag diese Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gott gebraucht unfertige Leute. Ja, Jesus will uns verändern. Er will die Inkonsequenzen in unserem Leben heilen. Er will uns erziehen, er will uns reinigen. Und doch will er uns jetzt schon gebrauchen, jetzt schon einsetzen. Und darum ist wichtig, die Frage für jeden von uns, der sagt, ich glaube an Jesus. Für jeden von uns, der sagt, ich habe den Herrn lieb, ja. Ich will in den Wegen meiner Glaubensväter gehen, ja. Wo bist du im Einsatz? Wo lässt du dich vom Herrn gebrauchen? Wo bist du bereit, ihm zu dienen? Oder führst du nur ein Privatleben mit kurzer Unterbrechung am Sonntagvormittag? Gott gebraucht unfertige Leute. Und er kann mit unfertigen Leuten große Ziele anstreben. Das sehen wir bei Salomo. Aber auch das ist wichtig. Der Herr nimmt uns mit all unserer Unfertigkeit zwar in seinen Dienst, aber dann will er uns auch verändern. Und genau zu diesem Zweck spricht Gott den Salomo hier ganz direkt an, noch dort in Gilboa. Und jetzt kommt die Sache mit dem Blankoscheck. Danach habe ich dieser Predigt auch den Titel gegeben, Salomo, wie man einen Blankoscheck richtig nutzt, wie man einen Blankoscheck richtig einlöst. Das ist eigentlich der Titel der Predigt. Und das kommt jetzt. Vers 5. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Bitte, was ich dir geben soll. Was hätten Sie geantwortet? Was hätten Sie geantwortet? Und das ist jetzt der Moment, wo Salomo uns zum Vorbild wird. Das ist wahrscheinlich einer der stärksten Momente in seinem Leben, von dem wir erfahren. Und das ist der Moment, der unserer Predigt den Titel gibt. Worum wird er bitten? Salomo beruft sich zunächst auf Gottes Verheißung in Vers 6. Er sagt, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, Klammer auf wie mich, Klammer zu, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters Davids Statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. Jetzt kommt die Bitte. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehe, was gut und böse ist. Denn wer mag dies dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest. Und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben. Was für eine Zusage. Und in 2. Chronik 1, da wird noch ergänzend zu diesem Gespräch zwischen Gott und Salomo berichtet. Und da ist das auch nochmal so zusammengefasst. In 2. Chronik 1, Vers 10, dass Salomo sagt, so gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, dass ich vor diesem Volk aus- und eingehe, denn wer kann dies dein großes Volk richten? Gib mir ein verständiges Herz, gib mir ein gehorsames Herz, gib mir ein weises und einsichtsvolles Herz. Und ihr Lieben, das ist der zweite Punkt für uns. Wir hatten erstens gesehen, Gott gebraucht unfertige Leute. Und wir sehen jetzt zweitens, wir brauchen Weisheit. Das ist das Zweite, was wir hier mitnehmen. Wir brauchen Weisheit. Und wissen Sie, Weisheit, das ist viel mehr als Intelligenz und Wissen und Bildung und natürliche Begabung. Weisheit ist viel mehr. Paulus hat mal gesagt in 1. Korinther 3, die Weisheit der Welt, also das, was die Welt für weise hält, ist Torheit bei Gott. Und damit hat Paulus nicht gemeint, dass Menschen ohne Gott keine richtigen Einzelerkenntnisse gewinnen können. Doch das kennen sie schon. Menschen können auch Gott eine Menge erforschen im Bereich der Naturwissenschaften, der Soziologie. Das können sie wohl. Aber sobald sie daraus eine Weltanschauung machen, wird es schief. Sobald Menschen, die ohne Gott forschen, mit ihren Einzelerkenntnissen den Sinn des Lebens erklären wollen, wird es leer. Sobald Menschen ohne Gott das Ganze sehen und die großen existenziellen Fragen angehen wollen, müssen sie scheitern. Verstehen Sie? Das ist die Weisheit der Welt. Die findet die großen Antworten auf die großen Fragen niemals. Jemand hat gesagt, du kannst ein schlauer Narr sein, aber niemals ein weiser Atheist. Du kannst ein schlauer Narr sein. Du kannst ein pfiffiger, intelligenter Narr sein. Aber niemals ein weiser Gottesleugner. Und wie der Mensch nur auf die Weisheit der Welt gestützt sich verhält, das wurde mir mal an folgender Geschichte klar, die erzählt wird von einem Rekruten der Bundeswehr. Der musste Nachtwache halten, 4 Stunden zum Torposten vergattert. Und da passt er eben auf, mit seinem Gewehr steht er davor und wegen der Witterung darf er immerhin in so einem Wachhäuschen stehen. Steht hier auch manchmal vor unseren Kasernen. Müssen Sie mal darauf achten, wenn Sie vorbeifahren. Und schon nach einer halben Stunde bekommt er eiskalte Füße, kann kaum noch stillstehen. Und irgendwann hält er es dann vor Langeweile nicht mehr aus. Er tritt aus seiner kleinen Bude da raus und schaut sich den hölzernen Kasten nachdenklich von allen Seiten an, so wie ein Förster, wenn er einen Baum begutachtet. Und dann murmelt der Soldat, ich möchte bloß wissen, was die an diesem blöden Kasten finden, dass ich die ganze Nacht darauf aufpassen muss. Verstehen Sie? Das ist die Weisheit der Welt. Die Weisheit der Welt versteht nicht das große Bild. Sie sieht das einzelne Teil. Die Weisheit der Welt kann zu dieser Bude, in der der Soldat steht, eine Menge schlauer Beobachtungen notieren. Aber sie versteht nicht das Ganze. Sie versteht nicht, welche Bedeutung der Teil für das Ganze hat. Du kannst ein schlauer Narr sein, aber niemals ein weiser Atheist. Was ist nun das Besondere an dieser Weisheit von oben? Das müssen wir noch kurz klären. Und dazu hat Ihnen Frau Trunk, das ist gestern Abend noch fertig geworden, mal diesen Zettel noch fertiggestellt, auf dem ich versuche, in einigen wenigen Unterpunkten deutlich zu machen, was eigentlich Weisheit ist. Wir müssen das jetzt kurz halten, aber ich möchte Ihnen diesen Zettel gerne mit nach Hause geben und Ihnen raten, studieren Sie dazu Sprüche 2, Vers 1 bis 9. Da hat Salomo sich selber dazu geäußert. Da finden Sie Salomos Definition von Weisheit. Und dann werden Sie sehen, es sind diese Punkte A bis F. Was ist das Besondere an dieser Weisheit von oben? Zum einen A, Weisheit ist Herzenssache. Das heißt, Salomo bittet, gib mir ein gehorsames, ein hörendes, kann man auch übersetzen, Herz. Und das Herz, müssen Sie wissen, das steht im Hebräischen für das Zentrum der Persönlichkeit. Im Herzen bündelt sich unser ganzes Denken, Sinnen, Empfinden, Wollen, Fühlen. Das bündelt sich alles im Herzen. Und Weisheit ist Herzenssache. Er sagt, gib mir ein gehorsames Herz, gib mir ein verstehendes Herz. Und dann B, Weisheit ist Geschenk von Gott. Salomo muss drum bitten. Gott will Weisheit geben. Aber sie bekommen Weisheit nicht dadurch, dass sie drei Masterstudiengänge aneinanderreihen. Obwohl das in manchen Fällen auch sinnvoll sein kann, vielleicht. Aber dadurch werden sie noch nicht weise. Weisheit ist ein Geschenk von Gott. Salomo bittet darum. Und im Neuen Testament gibt es ja dann diesen wunderbaren Vers aus Jakobus 1, Vers 5, wo Gott sagt durch Jakobus, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen großzügig gibt. Weisheit ist ein Geschenk von Gott. Und dann das nächste. Weisheit gibt es nur in Gemeinschaft mit Gott. Sie können nicht gottlos leben und trotzdem weise sein wollen. Das wird nicht funktionieren. Salomo hat es gewusst. In Sprüche 1, Vers 7 sagt er deshalb, was ist der Anfang der Erkenntnis? Die Furcht des Herrn. Das heißt, dass ich den heiligen Gott ernster nehme als alles andere. Dass ich ihm mein Leben anvertraue. Dass ich mit ihm lebe und mich von ihm abhängig mache. Das ist der Anfang aller wahren Weisheit und Erkenntnis. Also Weisheit gibt es nur in Gemeinschaft mit Gott. Und für uns im Neuen Testament heißt es dann, dass wir durch die Verbindung zu unserem Herrn Jesus Christus in diese Weisheit hineinkommen. Paulus konnte sagen in Kolosser 2, Vers 3, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Weisheit gibt es nur in Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus. Und dann D, wie ist diese Weisheit zugänglich? Weisheit ist zugänglich durch Gottes Wort. In Gemeinschaft mit Jesus verstehen wir, was sein Wort uns sagen will. Und deswegen steht das ja im Psalm 119 dann so deutlich. Ab Vers 98, Psalm 119, ab Vers 98, da heißt es, du machst mich mit deinem Gebot, also mit deinem Wort, weiser als meine Feinde sind, denn es ist ewiglich mein Schatz. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn über deine Mahnungen sinne ich nach. Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte mich an deine Befehle. Das ist Weisheit. Weisheit ist zugänglich durch Gottes Wort. Und diese Weisheit, so lehrt uns die Bibel, die macht dann unterscheidungsfähig. Die hilft uns rauszubekommen, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut und was ist böse. Was sollen wir tun und was sollen wir lassen? So sagt Salomo ja hier in Vers 9. Du wollest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und was böse ist. Und diese Weisheit, die macht nicht nur unterscheidungsfähig, sondern die macht auch handlungsfähig. Und dann kann ich dein Volk richten. Dann kann ich gehorsame Schritte gehen. Dann kann ich mein Leben so leben und gestalten, wie der Herr es will. Das ist die Weisheit von oben. Herzenssache, Geschenk von Gott, gibt's nur in Gemeinschaft mit Gott, ist zugänglich durch Gottes Wort. Diese Weisheit macht unterscheidungsfähig. Und diese Weisheit macht handlungsfähig. Und um diese Weisheit dürfen und sollen wir bitten. Die brauchen wir. Und Weisheit bedeutet, wenn man es zusammenfassen will, dass ich die Welt mit Gottes Augen sehe und dann nach Gottes Willen reagiere. Das ist Weisheit. Die Welt mit Gottes Augen sehen, in Gottes Sinne bewerten, verstehen, einordnen und dann nach Gottes Willen reagieren. Und zwar in den kleinen wie in den großen Situationen. Da richtet jemand eine Bitte an mich. Soll ich es machen oder nicht? Da brauche ich Weisheit. Dass ich es einschätze von Gott her und dann richtig handle. Da geschieht Unrecht in meinem persönlichen Umfeld. Was soll ich machen? Soll ich schweigen, weggucken, beten und abwarten? Ich brauche Weisheit. Das heißt, mit Gottes Augen die Situation sehen und nach Gottes Willen reagieren. Da ist ein Mensch in Not. Was soll ich tun? Ich brauche Weisheit. Die Situation mit Gottes Augen sehen und bewerten unter Gebet im Fragen zu Christus, was soll sein, was ist richtig? Und dann nach Gottes Willen reagieren. Da gibt es in der Gemeinde Jesu einen bestimmten Bedarf. Und ich werde gefragt, willst du helfen? Kannst du helfen? Da brauche ich Weisheit. Ist das jetzt meine Aufgabe von Gott her? Soll ich das machen? Weisheit heißt, ich muss die Aufgabe, die Frage mit Gottes Augen sehen und dann nach Gottes Willen reagieren. Verstehen Sie, ich kann nicht einfach so leben und sagen, ich habe jetzt gerade keine Zeit oder keine Lust oder das erscheint mir nicht sinnvoll oder das passt jetzt nicht in meine Lebensplanung rein oder so. Das ist nicht Weisheit. Weisheit heißt, mit Gottes Augen sehen und bewerten und nach Gottes Willen reagieren. Sie merken, das wird unbequem, wenn wir Gott um Weisheit bitten. Und es kann zu massiven Konsequenzen führen. Ich denke etwa, es ist ein Musterbeispiel für Weisheit. An jene vier Hebammen aus Chemnitz, die 2006 eine sichere Stelle jeweils in ihrem Krankenhaus aufgegeben haben, weil sie gesagt haben, wir können uns nicht länger an diesen Spätabtreibungen schuldig machen. Es kann sein, dass wir gezwungen werden, da mitzuhelfen. Das können wir nicht. Und dann bedeutete Weisheit, die Situation in Gottes Sinne zu bewerten und dann darauf nach Gottes Willen zu reagieren. Und für die vier Frauen bedeutete es, dass sie das Krankenhaus verlassen haben. Zwei haben sich dann selbstständig gemacht und jeweils eine eigene Hebammenpraxis gegründet. Eine hat das Krankenhaus gewechselt, wo sie nicht in solche Konflikte hineingezogen wurde. Und eine vierte ist in die Mission gegangen. Das war auch eine gute Möglichkeit. Tamar Küchler, Andrea Kepler, Kirsten Zeil und Aline Queck. Weisheit war gefragt. Und wir sehen, Weisheit kann unbequem werden. Weisheit kann unser Leben durcheinander schütteln. Weisheit kostet Mut und die Bereitschaft, dem Herrn zu gehorchen. Wir brauchen Weisheit. Und deshalb lasst uns doch diese Bitte Salomos zu unserer Bitte machen. Herr, gib mir ein verstehendes Herz und ein gehorsames Herz. Bitte gib mir Weisheit, Herr. Bitte bewahre mich davor, einfach nach meinem Gutdünken als Christ durch diese Welt zu marschieren. Schenke mir deinen Blick für die Situationen und Herausforderungen und schenke mir ein bereitwilliges Herz, dann nicht nur mit deinen Augen die Situation zu sehen, sondern auch nach deinem Willen auf die Situation zu reagieren. Gib mir ein weises Herz. Und daraus folgt dann, das will ich nur noch kurz sagen, Weisheit zeigt sich im Leben. Das ist das Dritte. Gott gebraucht unfertige Leute, wir brauchen Weisheit. Und das Dritte ist dann, Weisheit zeigt sich im Leben. Das kann nicht verborgen bleiben. Und die ganzen nächsten Kapitel jetzt von 1. Könige 3, Vers 16 an, bis dann zum Tempelbau, der bis Kapitel 8 geht, ist eine Aneinanderreihung von lauter Beispielen, in denen sich die Weisheit Salomos, die Gott ihm schenkt, im Leben zeigt. Dann kommt erst dieses salomonische Urteil, ab Vers 16, das müssen Sie unbedingt mal nachlesen, wo zwei Prostituierte, die im selben Haus leben, 3 Tage vorher ein Baby bekommen haben. Einer der beiden Jungen verstarb während der Nacht und die Mutter dieses verstorbenen Jungen vertauschte dann nachts die beiden Kinder, während die andere Frau schlief. Und am nächsten Morgen merkt es die andere und sagt, das ist nicht mein Sohn, du hast mir meinen Sohn geklaut. Und dann kommen sie zu Salomo. Der Fall ist so gravierend. Manche Fälle hat der König in seiner Volksnähe selbst verhandelt. Und Salomo hört sich die Sache an und befiehlt dann, das Kind in zwei Teile zu schneiden und jeder Frau eine Hälfte zu geben. Und die eine Frau stimmt zu. Ja, so machen wir es. Und die wirkliche Mutter des Kindes, sie sagt, nein, dann will ich lieber freiwillig verzichten, als dass mein Kind getötet wird. Und dadurch weiß er, wer die richtige Mutter ist. Und das wird das berühmte salomonische Urteil. Und die Frau bekommt ihr Kind umgehend zurück. Das ist ein Beispiel, das die Bibel dann gleich bringt, um zu zeigen, sieht mal, Weisheit wirkt sich im Leben aus. Und bis heute sprechen wir bei weisen Entscheidungen deshalb von einem salomonischen Urteil. Und dann ab Kapitel 4, 1 bis 19 geht es um die salomonische Verwaltung. Ganz gut strukturiert. Weisheit wirkt sich im Leben aus. Und dann Kapitel 5, 1 bis 8, die salomonische Machtausweitung und die salomonische Sozialpolitik. Es funktioniert. Er fragt nach Gottes Willen offensichtlich und er macht gute Arbeit in seinen Regierungsgeschäften. Und dann heißt es etwa in 1. Könige 5, 5, sodass Juda und Israel sicher wohnten, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan im Norden bis Beersheba im Süden, solange Salomo lebte. Weisheit zeigt sich im Leben. Tja, und dann denken Sie an die salomonische Wissenschaft und Literatur. So viele Sprüche. Allein das Buch der Sprüche handelt von Anfang bis Ende um das Thema Weisheit. Der Prediger Salomos, das Hohelied Salomos, der Mann war unheimlich produktiv. Und hier steht in 1. Könige 5, Vers 12, und er dichtete 3000 Sprüche und 1005 Lieder. Er dichtete von den Bäumen, von der Zeder an auf dem Libanon bis zum Ysop, der aus der Wand wächst. Er dichtete von den Tieren des Landes, von den Vögeln, von Gewürm und von Fischen. Und aus allen Ländern kam man zu hören die Weisheit Salomos von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Und das ist alles die Folge davon, dass Gott ihm diesen Blankoscheck vorgelegt hatte. Was willst du? Und er hatte gesagt, bitte gib mir Weisheit. Bitte, ich will nicht um langes Leben bitten, ich will nicht um Reichtum bitten, ich will nicht um Ruhm bitten. Bitte gib mir ein gehorsames Herz. Bitte schenke mir Weisheit und Erkenntnis. Bitte hilf mir, die Welt mit deinen Augen zu sehen und dann darauf nach deinem Willen zu reagieren. Und was hat Gott geschenkt? Weisheit zeigt sich im Leben. Und wissen Sie, das habe ich bei der Vorbereitung für diese Predigt neu entdeckt. Es gibt wirklich einen Schlüssel dafür, warum Salomo zu dieser historischen Ausnahmepersönlichkeit wurde. Es gibt wirklich einen Schlüssel dafür. Und der Schlüssel ist Weisheit. Sein Gebet um Weisheit. Und als dann die internationalen Gäste aus aller Welt nach Israel kommen, auch die Königin von Saba, da fragen sie Salomo nach seiner Weisheit. Und schauen Sie, darum hat der Heilige Geist dafür gesorgt, dass wir so viel über Salomo erfahren. Nicht, weil Gott uns einen ähnlichen Reichtum oder Erfolg versprechen wollte, mitnichten. So hat man das ja manchmal ausgelegt, ne? Auch im 20. Jahrhundert, so im Rahmen des Wohlstands- und Gesundheitsevangeliums. Dass man gesagt hat, ja, wenn du nur dringend genug darum betest und wenn du fest genug daran glaubst und wenn du positiv genug darüber denkst, dann kannst du Reichtum bekommen, Erfolg bekommen, Macht bekommen, Ruhm bekommen, Ehre bekommen, wie Salomo. Oh nein. Unser Herr Jesus hat uns deutlich gesagt, dass es bei seinen Jüngern darum nicht gehen kann. Dann wäre unser Herr nicht den Weg zum Kreuz gegangen. Gottes Weisheit ist nicht der Generalschlüssel zu Wohlstand und Ruhm. Da hätten wir Gottes Wort völlig falsch verstanden. Nein, was wir bei Salomo für uns lernen und festhalten sollen, ist dieses. Gott gebraucht unfertige Leute. Versteck dich nicht dahinter, dass du unfertig seist und Gott dich deshalb nicht gebrauchen könnte. Das stimmt nicht. Gott gebraucht unfertige Leute zu großen Zielen. Und das Zweite, wir brauchen Weisheit. Und Gottes Wort zeigt uns klipp und klar, wie wir an diese Weisheit rankommen. Wie oft hast du in der letzten Woche dafür gebetet, dass der Herr dir Weisheit schenken möge?
Fangen wir doch damit an. Fangen wir doch damit an, in unserer stillen Zeit regelmäßig darum zu bitten, Herr, schenke mir deine Weisheit. Herr, schenke mir ein gehorsames Herz. Herr, schenke mir, dass ich erkenne, was du willst.
Herr, erfülle mich immer mehr mit deiner Weisheit. Und diese Weisheit wird sich dann drittens im Leben zeigen. Nicht am Reichtum, nicht am Erfolg. Aber unser Herr hat gelehrt, woran kann man es erkennen? An der Frucht? An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, sagt Jesus. Welches sind die Früchte von Gottes Weisheit in meinem Leben und in deinem Leben? Prüf dich. Richtest du dich, wenn es drauf ankommt, nach der Weisheit der Welt oder nach der Weisheit von oben? Welche Früchte von Gottes Weisheit in deinem Leben? Wie steht es um deine Urteilsfähigkeit? Und wie steht es um deine Handlungsfähigkeit? Welches Gewicht hat Gottes Wille bei deinen Entscheidungen und dabei, wie du deine Prioritäten setzt? Und wie wirkt sich das darauf aus, was du tust? Merken es die Menschen, die mit dir zu tun haben, dass du anders bist als die Welt? Merken das die Menschen? Kriegen die das irgendwie mit? Wir sagen, und das klingt bescheiden, manchmal über uns selbst als Christen, ach, wir Christen kochen auch nur mit Wasser. Das sagen wir manchmal, aber es ist nicht richtig. Wir meinen damit, ja, wir sind auch Sünder, das stimmt schon, aber wir Christen kochen nicht nur mit Wasser, sondern wir Christen kochen mit Weisheit, wenn der Herr es schenkt. Und wenn Sie manchmal den Eindruck haben, ach, ich koche doch auch nur mit Wasser, dann lassen Sie es nicht dabei. Begnügen Sie sich nicht damit, sondern machen Sie es wie Salomo und sagen, Herr, ich bitte um deine Weisheit. Bitte schenke sie mir. Und dann werden Sie staunen. Gott will ja beschenken. Gott will es so gerne uns geben. Und darum lasst uns unsere Zuflucht immer wieder zu dieser großen, großen Zusage nehmen, die im Jakobusbrief steht, Kapitel 1, Vers 5. Wenn aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt, oder man kann auch übersetzen, der jedermann reichlich gibt und niemanden schilt. Das heißt, Gott kritisiert niemanden. Gott sagt nicht, es wird ja mal langsam Zeit, dass du mich um Weisheit bittest. Und wir kommen zu Gott an und sagen, Herr, ich brauche Weisheit. Ich brauche für diese Situation und generell mehr Weisheit. Und Gott sagt nicht, also weißt du bist schon so lange Christ, das müsstest du eigentlich wissen. Kommst ja ziemlich spät. Das ist hier gemeint. Nein, Gott schilt uns nicht. Wenn wir zu ihm kommen und sagen, Herr, mir ist das heute Morgen wieder so deutlich geworden, wie viel mir von deiner Weisheit fehlt. Und wie trocken mein Leben an manchen Stellen geworden ist. Ich brauche deine Weisheit und ich bitte dich darum. Dann wird Gott so handeln, wie es hier steht. Wenn jemand unter euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und reichlich gibt. Amen.